Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Die aktuellen Debatten um das rechtsextreme Terrornetzwerk NSU 2.0, Brandanschläge auf Autos in Berlin, Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt. All diese Themen, die unsere Gesellschaft gerade besonders beschäftigen, die bestimmen den Alltag von Ferhat Kocak schon lange. Er engagiert sich politisch bei der Linkspartei in Berlin-Neukölln und er beginnt demnächst einen neuen Job bei dem Kampagnenverein Campact. Schön, dass Sie heute bei uns sind, Herr Kocak. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Bei Twitter und Facebook findet man Sie unter dem Namen Der Neuköllner. Beschreiben Sie dem Rest der Welt, wofür steht der Neuköllner?
Der Neuköllner war ein Marketing-Move von mir nach dem Anschlag auf mich. Ich habe festgestellt, dass insbesondere junge Migrantinnen oder junge Menschen, die nicht in einem politischen Algorithmus drin sind, nicht mitbekommen, was um sie herum passiert. Ich dachte mir, der Neuköllner ist genau der richtige Name für einen Social-Media-Kanal, weil junge Menschen sich in der Regel auch mit ihrem Bezirk identifizieren können und dadurch halt auch Interesse geweckt wird und ich sie über meine Kanäle der Neuköllner, über den rechten Terror in Neukölln, aber auch über andere Themen, politische Themen informieren kann.
Und trotzdem lieben Sie Neukölln. Warum?
Ich liebe Neukölln. Ich bin also in Kreuzberg geboren und aufgewachsen in Neukölln. Deshalb sage ich immer, ich habe einen Kreuzberger Migrationshintergrund. Ja, Neukölln ist für mich zum einen bunt, vielfältig, aber auch die Diversität zeigt sich auch darin, dass das der Norden anders ist als der Süden Neuköllns. Ich sage mal, im Norden hat man so ein bisschen ein Mittelmeer-Flair, Menschen verschiedenster Herkunft. Man kann auf der Straße rumlaufen, wie man will, no one cares. Und im Süden hat man doch schon eher, ist ein bisschen ruhiger, meine Eltern leben dort, es ist ein bisschen kleinbürgerlicher. Und diese Unterschiede machen Neukölln für mich aus.
Sie haben eben den Anschlag auf Sie kurz erwähnt, da werden wir ausführlicher drüber sprechen. Das war ein Brandanschlag auf Ihr Auto 2018. Wir werden also auch über die Schattenseiten von Neukölln sprechen. Ferhat Kocak hat gerade getwittert, die Spur vom NSU 2.0 führt bis nach Neukölln. Nacht für Nacht gibt es derzeit wieder verstärkt Brandanschläge auf Autos in Berlin, zum Teil in Tiefgaragen oder auf Parkplätzen, die direkt unter Wohnhäusern liegen. Nordneukölln ist einer der Brennpunkte und der Berliner Kiez, in dem der linken Politiker Ferhat Kocak lebt. Wie erleben Sie die Situation gerade?
Also die Anschläge verängstigen mich sehr, vor allem, weil es auch kein Ende nimmt. Und ich merke, zum einen gibt es direkte Angriffe, Brandanschläge, aber zum anderen gibt es halt auch im Stadtbild Nazi-Markierungen, Hakenkreuze, SS-Runen und es ist eine Form von psychischer Terror und der rechte Terror in Neukölln, der wütet jetzt schon seit 11 Jahren mit einer Aufklärungsrate von 0% und der ist auch unterschiedlich. Zum einen haben wir die Anschläge im Süden, die direkt auf Personen bezogen sind, auf Menschen, die aktiv sind, Menschen, die in der Kirche aktiv sind, sich für Geflüchtete einsetzen, Menschen, die Buchläden betreiben und sich einsetzen für eine Erinnerungskultur. Und dann haben wir Anschläge im Norden, das sich ein Stück weit anders entwickelt hat. Es ist mehr Terror, Terror gegenüber einer Gesellschaft, einer Community, die von rechts nicht anerkannt wird. Der Norden bereitet mir dahingehend Angst, weil wir vor kurzem ja auch gelesen haben, dass eine bestimmte Nazi-Gruppe sich organisiert hatte, um bürgerkriegsähnliche Situationen in Berlin zu erzeugen. Und das macht mir deshalb Angst, weil wir haben halt auch in Neukölln 2 ermordete Menschen, einmal Luke Holland und einmal Burak Bektaş. Bei Burak Bektaş können die Ermittlungsbehörden nicht klar sagen, ob es von rechts ist, aber bei Luke Holland weiß man, dass es ein rechter Täter war. Und ich habe Angst, dass in Halle und in Hanau auch in Neukölln möglich ist.
Es wird vermutet, dass ein Teil dieser Brandanschläge aus der rechtsextremen Szene kommt. Die Polizei hat dafür eine Sonderkommission eingerichtet, die soll über 70 solcher Anschläge und Angriffe auf Menschen in Neukölln aufklären. Doch Sie haben es gesagt, Erfolge gibt es kaum oder gar nicht. Die Aufklärungsrate tendiert wirklich gegen null. Woran liegt das?
Ja, wir Betroffenen organisieren uns seit dem Anschlag auf mich 2018 und versuchen das zu verstehen, warum es keine Ermittlungserfolge gibt. Und diese 70 Anschläge sind ja die Zahlen aus der letzten Anschlagsserie seit 2016. Es gab ja auch um 2011 herum Angriffe, wie beispielsweise auf ein Jugendzentrum der Falken, die auch halt auf der NSU-Terrorliste standen. Und wir haben halt über die gesamte Spannbreite eine Aufklärungsrate von 0%. Und das ist schon die dritte Ermittlungsgruppe. Und das zeigt uns eigentlich, dass wir ein Problem haben innerhalb der Ermittlungen. Und deshalb fordern wir Betroffenen einen Untersuchungsausschuss. Und zwar einen Untersuchungsausschuss, weil immer wieder aufploppt durch investigativen Journalismus, dass es Verbindungen zwischen dieser Neonazi-Szene in Neukölln und den Sicherheitsbehörden gibt. Wie beispielsweise ein Treffen in einer Südneuköllner Kneipe eines LKA-Beamten mit einem der mutmaßlichen Täter. Oder auch jetzt kürzlich, dass ein Polizeihauptkommissar geheime Informationen im Amri-Fall in einen Chat weitergegeben hat, in dem halt auch die Neuköllner Nazis waren.
Und der im Fall des Attentäters vom Breitscheidplatz, genau, in Berlin, Weihnachtsmarkt. Die Polizei sagt, eine politische Zuordnung sei sehr schwierig, eigentlich nur möglich, wenn es Bekennerschreiben gäbe. Und die gibt es eben eher bei linksextremistischen Anschlägen, die es ja auch gibt in Neukölln. Sie fordern jetzt, haben Sie eben gesagt, einen Untersuchungsausschuss. Was müsste denn passieren, damit der eingerichtet wird? Wo hakt es da?
Es hakt gerade an der SPD. Die Grünen wollen einen Sonderermittler. Die Linkspartei ist die einzige Partei in Berlin, die einen Untersuchungsausschuss fordert. Wir haben hier eine rot-rot-grüne Koalition. Es hakt eher, würde ich sagen, nicht an den Parteien, sondern daran, dass natürlich so ein Sicherheitsapparat nicht alle 5 Jahre gewählt wird, sondern dass da die entscheidenden Personen mehrjährig 30, 40 Jahre auf ihren Positionen sitzen und sich nicht gerne in die Karten schauen lassen wollen. Und der Innensenator hier in Berlin sagt beispielsweise, das klärt die Polizei intern. Da sind wir aber anderer Meinung, das funktioniert nicht. Auch im Interesse der Beamtinnen, die wirklich tagtäglich mit einem guten Gewissen ihren Job machen, um die zu schützen, braucht es einen Untersuchungsausschuss, damit wir die Streu vom Weizen trennen.
Ferhat Kocak ist stellvertretender Sprecher der Partei Die Linke in Berlin-Neukölln und somit auch tangiert von den aktuellen Morddrohungen gegen Politikerinnen der Linkspartei. Aktuell werden ja verstärkt Frauen bedroht, die sich gegen Rassismus und Rechtsextremismus engagieren. Zum Beispiel die Berliner Fraktionschefin Anne Helm, Sprecherin für Medien und Strategien gegen Rechts. Also auch eine Frau, die wieder sich in diesem Umfeld engagiert. Erleben wir da gerade eine neue Dimension von Rechtsextremismus?
Der Verfassungsschutz hat ja erst kürzlich berichtet, dass Rechtsextremismus die größte Gefahr in Deutschland ist. Ich denke mir, dass allen bewusst ist, dass die Gefahr immens ist, nur folgen dem nicht ausreichend Taten. Und daran müssen wir etwas ändern. Ich möchte darauf hinweisen, was ein bekannter AfD-Abgeordneter Höcke gesagt hat. Er redet von 3 Fronten. Und zwar die eine Front ist sind die bürgerlichen Bewegungen auf der Straße, die er sozusagen zur Änderung der Gesellschaft benötigt. Die zweite Front ist die politische Speerspitze, die AfD. Speerspitze heißt, es gibt noch andere Parteien dahinter. Und dann redet er aber auch von den unzufriedenen Kräften in den Behörden und insbesondere in den Sicherheitsbehörden. Und ich glaube, an der Stelle haben wir ein riesengroßes Problem, wenn wir im Behördenapparat die Menschen, die gegen unsere Demokratie arbeiten, nicht aus ihrem Dienst entfernen, dann werden wir es immer schwer haben, weil die sitzen an den richtigen Hebeln, um auch bestimmte Ermittlungen zu beeinflussen, um dann halt auch, wie jetzt beim NSU 2.0, wichtige Daten auch an radikale Kräfte zu übermitteln und da ständig die Hufeisentheorie aufzuwerfen und einen Vergleich zu setzen, Rechtsextremismus, Linksextremismus funktioniert nicht. Wir müssen Rechtsextremismus bekämpfen und dabei nicht sozusagen versuchen, eine fiktive Mitte zu schaffen zwischen links und rechts. Es gibt keine Mitte zwischen Faschismus und Antifaschismus.
Vor 2,5 Jahren hat Ferhat Kocak selbst erleben müssen, wie eines Nachts in Berlin-Neukölln sein Auto in Flammen aufging. Herr Kocak, was genau ist in dieser Nacht passiert?
In dieser Nacht sind mutmaßlich Neonazis im Garten meiner Eltern gekommen und haben mein Auto angezündet. Das Feuer ging über auf das Haus und nur durch Glück bin ich um 3 Uhr nachts aufgewacht, konnte meine Eltern aus dem Schlaf schreien und sind rausgerannt. Und die Feuerwehr hat mir gesagt, 5 Minuten später und wir wären mit im Haus verbrannt.
Warum sagen Sie mutmaßlich Neonazis?
Also mutmaßlich, weil ich das so machen muss, sonst bekomme ich rechtlich Probleme. Und Neonazis, weil es Tonbandaufnahmen gibt, wie 2 Neonazis, Rechtsextreme, die mich über 1 Jahr beschattet haben, versucht haben herauszufinden, wo ich wohne. Einer von ihnen ein NPD-Kreisvorsitzender in Neukölln, der andere ein ehemaliges AfD-Mitglied in Neukölln. Und 2 Wochen vor dem Anschlag hört man in einem Telefonmitschnitt des Verfassungsschutzes, dass sie herausgefunden haben, wo ich wohne.
Da fiel Ihr Name. Das wurde auch protokolliert, habe ich gelesen, aber der Name wurde falsch geschrieben und deshalb kann man die Spur nicht richtig verfolgen.
Genau, es gab mehrere Begründungen, warum ich nicht gewarnt wurde. Zum einen das Thema, dass mein Name falsch geschrieben wurde und dass der Polizeicomputer das so nicht erkennen konnte. Das haben dann Journalistinnen widerlegt, dass das hätte doch passieren müssen. Dann kam die Begründung, dass die Sicherheitsbehörden oder die Leute, die das halt mitgehört haben, mich nicht als gefährdet eingeschätzt haben, weil sie nicht feststellen konnten, dass ich mich gegen Rassismus und gegen Rechts engagiere. Da hätten sie nur auf meine Facebook-Seite schauen müssen. Und dann kam die dritte Begründung, Quellenschutz vor Opferschutz. Das wurde dann auch widerlegt. Da hätte man mich warnen müssen. Und am Ende haben wir sehr viele Begründungen, warum ich nicht gewarnt wurde. Aber im Endeffekt hat der LKA-Beamte mir dann erklärt, dass hier menschliches Versagen vorliegt und deshalb sehr viele Fehler aufeinander gefolgt sind und ich nicht gewarnt wurde.
Also der Anschlag hätte verhindert werden können?
Im Prinzip hätte man diese Situation nutzen können, um endlich die Täter dingfest zu machen.
Wie hat diese Nacht Ihr Leben verändert?
Sehr. Seit dieser Nacht ist Angst ein Teil meines Lebens. Ich kann seitdem nicht mehr wirklich gut schlafen. Ich wechsle ständig den Wohnort. Ich habe zweimal meinen Job verloren. Zum einen, weil ich halt nicht mehr klar im Arbeitsalltag verankert bin, wenn ich halt zum einen müde bin, zum anderen halt auch im Kopf andere Sachen schwirren als irgendwelche Aufgaben für die Arbeit. Und dementsprechend ist das eigentlich ein sehr starker Einschnitt gewesen. Und ich habe immer wieder die Hoffnung, dass sich eine gewisse Normalität wieder in meinem Leben zurückkehrt, aber nichts ist wie vorher. Und genauso auch bei meinen Eltern, auch wenn sie mir immer wieder versuchen, eine Normalität vorzuspielen. Meine Mutter hatte kurz darauf einen Herzinfarkt. Sie hat das gar nicht verkraftet, diesen Angriff. Und dementsprechend leben wir eigentlich täglich mit dieser Angst und versuchen eigentlich unser Leben um diese Angst herum zu gestalten.
Ja, was für Strategien entwickeln Sie da, um sich zu schützen? Sie sagen, Sie wechseln ständig den Wohnort zum Beispiel.
Genau, ich habe so meine 3-4 feste Wohnorte bei Freunden, bei Familie. Und immer wenn ich merke, ich kann wieder nicht einschlafen, dann wechsle ich den Schlafplatz, damit ich zumindest einschlafen kann.
Auch um nicht alleine zu sein?
Zum einen auch, um nicht alleine zu sein, zum anderen halt auch, um genau, falls ich beobachtet wurde, dem zu entgehen, also einen möglichen Anschlag. Aber das kostet einem halt sehr viel Kraft. 2 Jahre lang eigentlich bestimmt das mein Alltag und ich versuche immer wieder aufs Neueste in eine Normalität reinzukommen, aber das funktioniert halt nicht.
Sie engagieren sich in Berlin-Neukölln aktiv in der Linkspartei, auch in verschiedenen anderen sozialen Bewegungen gegen Rassismus, gegen Rechtsextremismus. Sind Sie durch diese Erfahrung insgesamt aber vorsichtiger geworden oder sogar offensiver?
Ja, das ist genau der Punkt. Also ich habe nach dem Anschlag erstmal sehr lange gebraucht, um wieder im Leben anzukommen. Da haben mir sehr viele Menschen geholfen, auch Opferberatungsstellen, wie beispielsweise die mobile Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus, die mir erklärt hat, was eigentlich passiert ist und wer dahinter steckt. Oder die Opferberatungsstelle Reach Out, die mir versucht hat, im Alltag zu helfen. Aber was bei mir nicht funktioniert hat, ist, dass ich mich zurückziehe. Ganz im Gegenteil, ich wurde viel aktiver. Und meine Art der Bewältigung ist sozusagen, indem ich viel intensiver mit dem Thema beschäftigt bin. Die Personen, die diese Tat verübt haben, wollten mich einschüchtern, haben aber genau das Gegenteil bewirkt und ich kann gar nicht anders. Das ist meine Art, wie ich damit versuche klarzukommen, indem ich noch aktiver werde, indem ich meine persönliche Geschichte erzähle und versuche, Menschen zu erreichen, die vielleicht weniger sich politisch engagieren, weniger Erfahrungen haben damit. Denn eine persönliche Geschichte greift doch eher, als jeden Tag irgendwie in den Nachrichten zu hören, was so schlimm ist und was passiert und wie der Rechtsruck unser Leben beeinflusst. Und das ist auch der Grund, warum es diese Person der Neuköllner jetzt gibt. Denn über der Neuköllner kann ich eine Geschichte erzählen, die die Menschen greift und mit denen die Menschen halt auch etwas anfangen können. Und ich hoffe mir dadurch halt auch, dass das insbesondere junge Menschen, die von Rassismus betroffen sind, aktiver werden. Und das haben wir auch nach Hanau gesehen, dass das funktioniert.
Der Neuköllner, in den sozialen Medien ist Ferhat Kocak unter diesem Namen unterwegs, bei Twitter, bei Facebook und bei YouTube auf vielen Kanälen. Wie viel Hass schlägt Ihnen denn da zurück?
Sehr viel. Ich habe neuerdings auch einen Nazi-Stalker, der meine Handynummer herausgefunden hat und mir Hassnachrichten fast täglich zusendet. Ich stehe dann morgens auf und lese eine Nachricht. Aber das ist führt bei mir dazu, dass ich diese Nachrichten eigentlich dafür nutze, auch wiederum eine Öffentlichkeit zu erreichen. Denn die Öffentlichkeit gibt mir ein Stück weit Sicherheit und Schutz.
Zeigen Sie das alles an?
Ich zeige das alles an und bin auch direkt mit der besonderen Aufbauorganisation, die jetzt für die letzte Anschlagsserie in Neukölln eingerichtet wurde, im persönlichen Kontakt. Das ist für mich auch wichtig, dass ich direkt denen die Sachen zukommen lasse. Aber wichtig ist mir, dass ich halt versuche, eine Öffentlichkeit zu schaffen, auch wenn mir Hass entgegengeworfen wird. Und das ist meine Art, wie ich damit umgehe. Und ich bekomme täglich Nachrichten. Nicht in dem Ausmaß, wie es jetzt beim NSU 2.0 Frau Anne Helm, Janine Wissler, Martina Renner oder auch Idil Beidal geschehen ist, aber doch Drohungen der feinsten Art.
Es gibt auch noch einen ganz anderen Instagram-Account im Leben von Ferhat Kocak, der eine ganz andere Seite von Ihnen zeigt, nämlich die Liebe zu Dackeln.
Ja, meine Lebenspartnerin ist in mein Leben mit zwei Dackeldamen eingetreten. Leider haben wir nur noch eine Dackeldame. Aber diese beiden Dackeldamen haben ein Stück weit mir auch geholfen, mal abzuschalten seit dem Anschlag. Und der Instagram-Account, den gibt es schon seit längerem, Dackelstory. Und die Dackeldame Sally, die es leider nicht mehr gibt, die ist verstorben, hat einen Herzinfarkt bekommen, die hat mich aufgefangen, wenn ich mal nachts zu Hause war und nicht abschalten konnte, weil wieder irgendeine Demo geplant ist, weil wieder irgendeine Aktion geplant ist. Und diese Seite an mir ist eigentlich, ich versuche die auch öffentlich zu kommunizieren, weil es ein Stück weit so die menschliche Seite an mir ist. Ich will nicht sagen, dass meine politische Seite nicht menschlich ist, aber die ist schon eher sehr beängstigend manchmal, also für mich jetzt aus meiner betroffenen Perspektive. Und das ist dann so ein bisschen die liebevollere Seite, die ich auch nach außen kommunizieren möchte, damit die Menschen nicht nur immer wieder mitbekommen, wie schlimm alles ist, wie viel Terror wir erleben, auch sozusagen jetzt die ganzen Hakenkreuz- und SS-Markierungen auf den Straßen. Das ist ja Psychoterror, dass wir insbesondere Betroffene jeden Tag erleben. Und da ist so eine Instagram-Story von zwei Dackeldamen doch ein Stück weit was anderes.
Ferhat Kocak ist in dieser Stunde bei uns, Berliner Aktivist und Linken-Politiker, Jahrgang 1979, geboren in West-Berlin. Wann und von wo sind Ihre Eltern nach West-Berlin gekommen?
Genau, meine Mutter ist Anfang der 70er von Hamburg nach Berlin gekommen. Also meine Großeltern sind erst in Hamburg angekommen, aus Mittelanatolien nach Hamburg und dann nach Berlin. Und mein Vater ist Ende der 70er nach Berlin gekommen als Student. Also er ist geflohen vom Militärputsch in der Türkei. Beide sind kurdischer Herkunft und aufgrund der Herkunft auch politisch aktiv gewesen. Ich sag's mal so, mein Vater ist halt aufgrund seiner gewerkschaftlichen Arbeit schon immer politisch aktiv gewesen. Meine Mutter ist dann durch die Ehe in diese politische Arbeit mit reingerutscht und ist dann in der kurdischen, türkischen Linken eher als Frauenrechtlerin bekannt.
Vater hat, glaube ich, auch Politikwissenschaften studiert in Berlin?
Genau, er hat am OSI Politikwissenschaften studiert. Und deshalb wollte er nicht, dass ich Politikwissenschaften studiere.
Warum?
Weil er der Meinung war, ich mache mir damit nur Probleme. Ich soll mit Politik nichts zu tun haben. Das haben sie nicht hinbekommen. Aber was sie hinbekommen haben, wir haben halt eine Demokratie zu Hause. Ich bin Einzelkind und jede Abstimmung verliere ich 2-1. Als es dann darum ging, was ich studieren soll, wollten meine Eltern, dass ich Wirtschaftswissenschaften studiere. Ich wollte Politikwissenschaften studieren. Die haben die Abstimmung gewonnen. Ich habe mich Wirtschaftswissenschaften eingeschrieben, habe aber angefangen mit Politikwissenschaften und dann aber auch gemerkt, dass ich doch lieber Wirtschaftswissenschaften zu Ende studieren sollte.
Also ein auch kurdisches Familienleben in Deutschland. Wer hat Ihnen die deutsche Kultur vermittelt?
Meine deutsche Tante. Ich nenne sie immer Tante, weil das ist eine ältere Dame gewesen, die den Ersten und den Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Als meine Eltern nach Berlin kamen, haben sie eine Wohnung gesucht und diese Dame, Frau Elfriede Fricke, hatte kurz vorher ihre Tochter verloren und sah in meiner Mutter ihre eigene Tochter und hat die dann aufgenommen. Und als ich dann zur Welt kam, war sie meine Tante, die mich immer zur Schule gebracht hat, die mich abgeholt hat, bei der ich gelernt habe, wie schön es ist, eine Leberwurststulle zu essen. Mittlerweile bin ich Veganer, aber genau, sie hatte auch einen Dackel und dadurch auch die Liebe zum Dackel. Mhm. Und sie hat mir viel erzählt, auch was sie selbst erlebt hat. Im Ersten Weltkrieg konnte sie sich nicht erinnern, aber in den Zweiten Weltkrieg konnte sie sich erinnern. Der Vater war auch im Militär und sie hat mir halt im Prinzip ein Bild wiedergegeben, was mich bis heute prägt. Ich versuche die Sachen, die sie mir erzählt hat, immer wieder mit dem, was ich aus dem Geschichtsunterricht kenne, zu verbinden und habe dadurch halt, denke, einen viel tiefer gehenderen Einblick als junge Menschen, die das nur aus der Schule mitbekommen.
Ihre Schulzeit war das Hermann-Hesse-Gymnasium in Berlin. Sind Sie gern zur Schule gegangen?
Ja, wie nennt man das? Ich war so ein bisschen der Lustige in der Klasse. Ich will nicht sagen der Klassenclown. Und ich war gerne da. Ich habe auch in der Schule angefangen, mich politisch zu engagieren. Die Hermann-Hesse-Schule in Kreuzberg war auch eher als linksgrüne Schule bekannt. Und unsere Lehrer waren sehr politisiert. Ich kann mich daran erinnern, wie wir dann eine Demo für die Freilassung von Mumia Abu-Jamal organisiert haben. Da war ich, glaube ich, in der 11. oder 12. Klasse. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich ab dem Zeitpunkt gesagt habe, ich muss aktiv werden. Ich wurde dann auch Schülersprecher und habe dann meinen politischen Aktivismus, den ich zwar zum Teil von meinen Eltern mitbekommen habe, aber das war eher dann Diaspora-Politik. Ich habe eher sozusagen meinen politischen Anker hier in Berlin durch diese Arbeit, durch meine Schule erlangt und habe dann damit weitergemacht während des Studiums.
Aber beruflich sind Sie dann erstmal einen ganz anderen Weg gegangen. Nach diesem Studium der Volkswirtschaftslehre haben Sie bei der Allianz gearbeitet. Ich habe in einem Porträt über Sie gelesen, dass Sie dort vor allem der türkisch-kurdischen Community Versicherungen verkauft haben.
Verkauft eher weniger. Also ich musste eine Vertriebsausbildung machen, habe dann aber sehr schnell eher sowas wie Projektmanagement gemacht, also Projekte entwickelt, wo es um zielgruppenspezifisches Marketing ging und auch zielgruppenspezifische Sales-Aktivitäten. Das ist ein bisschen untypisch für jemanden, der eigentlich schon in linken Kreisen aufgewachsen ist.
Ja.
Aber immer wenn man mich fragt, wie passt das, dann sage ich immer, wie passt eigentlich dieser Job eigentlich zu mir? Also wie ist das dazu gekommen, dass ich überhaupt diesen Job annehmen musste, sage ich immer. Ich will es nicht kleinreden, weil ich habe sehr viel mitgenommen von diesem Unternehmen. Aber es war ein Stück weit so, dass ich hunderte Bewerbungen geschickt habe, aber viele sogar noch nicht mal eine Absage mir haben zukommen lassen. Ich bringe das immer damit in Einklang, dass es sehr schwer ist für Menschen mit Migrationshintergrund und Migrationsgeschichte auch wirklich einen vernünftigen Job zu bekommen.
Und hier wurde das als Kompetenz gesehen.
Genau, und hier wurde das als Kompetenz gesehen. Die Allianz hat gesagt, ja, wir suchen Menschen verschiedenster Herkunft. Das war ein Projekt. Und ich habe halt auch meine Verbindung natürlich zu dem Unternehmen spielen lassen. Man guckt halt, wo gibt es halt, Vitamin B nennt man das, glaube ich, heutzutage. Und so habe ich dann einen Trainee-Ausbildungsplatz bekommen und habe mich dann innerhalb des Unternehmens hochgearbeitet. Irgendwann habe ich dann gemerkt, das funktioniert nicht mehr mit meiner politischen Einstellung. Aber das war eine Erfahrung, die wichtig war. Auch heutzutage nutze ich diese Erfahrung noch.
Damals, ich benutze jetzt mal das Klischee, sind Sie im schnieken Zweiteiler mit dem Mercedes zu den Kunden gefahren?
So in etwa, ja. Ich hatte jeden Tag einen Anzug an. Ein Mercedes hatte ich auch. Passt auch nicht für einen Linken, aber meine Freunde sagen ja auch immer, ich habe schon sozusagen so diese typischen, diese Neigungen, diese Vorurteile, die man gegenüber Versicherungsleuten hat, auch auszuleben.
Gab es ein Schlüsselerlebnis dann auf dem Weg zu Ihrer wirklichen Politisierung?
Ja, Schlüsselerlebnis war das Buch von Sarrazin.
Deutschland schafft sich ab.
Deutschland schafft sich ab. Und als dieses Buch rauskam, war ich ja noch bei der Allianz und habe dort gearbeitet. Und muss ich das so vorstellen, da sind sehr viele Bio-Deutsche, obwohl ich das Wort hasse, weil das, finde, nicht zutrifft, was ich aussagen will. Aber um das halt zu verdeutlichen, Menschen, von denen halt viele auch dem zugestimmt haben. Und als ich gemerkt habe, in meinem Umfeld gibt es sehr viele Menschen, die diese rassistischen Thesen wirklich zustimmen und eigentlich auch sehr glücklich darüber sind, dass dieses Buch veröffentlicht wurde, habe ich mich sehr ausgegrenzt gefühlt.
Also persönlich angegriffen gefühlt?
Genau. Ich war nicht mehr in Berlin zu Hause, sondern war fremd in Berlin auf einmal und habe mich dann entschieden, auszuwandern, alles hier abzubrechen, habe meinen Eltern gesagt, warum seid ihr in dieses Land gekommen? Hättet ihr euch nicht irgendwie ein anderes Land aussuchen können? Das war eine Phase, da wollte ich einfach nur weg. Und das habe ich dann auch gemacht. Und bin für ein Jahr in die Türkei. Also eigentlich für immer in die Türkei. Am Ende hat sich dann rausgestellt, dass ich doch wieder zurückkommen wollte. Und das hat dann nur ein Jahr gedauert, bin zurück. Und das war dann ein Schlüsselerlebnis, dass ich, als ich zurückgekommen bin, gesagt habe, ich muss jetzt aktiv werden und dagegen arbeiten.
Der Berlin-Neuköllner Aktivist und linken Lokalpolitiker Ferhat Kocak hat eine kurdische Familiengeschichte, hat er uns schon erzählt. Seine Eltern haben sich in den 70er Jahren in Berlin kennengelernt. Der Vater war als Kurde vor dem drohenden Militärputsch in den 70er Jahren zum Studium nach Berlin geflüchtet. War die Türkei innerhalb Ihrer Familie, Herr Kocak, eher negativ besetzt oder war das doch auch so ein Sehnsuchtsort?
Beides. Also ich habe immer eine Verbindung zur Türkei gehabt. Also mein Vater ist vom Militärputsch geflohen, aber hatte auch immer einen Draht zur Türkei. Die Brüder waren dort, meine Onkels, meine Tanten. Wir haben sehr viel Familie dort und sind auch regelmäßig in die Türkei gereist, um Familie zu besuchen, aber auch um Urlaub zu machen, um diese Sehnsucht halt zu stillen. Und deshalb hatte ich immer sowohl eine negative, aber familiär doch eine positive Haltung zur Türkei. Und das beides hat eigentlich bewirkt, dass ich dann mich entschieden habe zu sagen, ich gehe dorthin zurück, wo meine Eltern und Großeltern herkommen.
Das war 2011. Sie hatten einen Job gefunden in einem Hotel in Antalya. Was haben Sie sich davon erhofft und wie war dann die Realität?
Ich wollte einfach ein neues Leben anfangen, habe mir da eine Wohnung gesucht, habe dann einen Job gefunden, der auch zu meinen Qualifikationen passte.
Und im Marketingbereich.
Im Marketingbereich. Und hatte das Gefühl, okay, jetzt bin ich in einer Community, wo ich nicht der einzige BPOC bin, also People of Color, denn alle sind People of Color dort. Das war meine Denke. Passte aber nicht. Ich habe im Hotel, da gab es einen kurdischen Gärtner, ein älterer Herr, den habe ich jeden Morgen auf Kurdisch gegrüßt und abends immer auf Kurdisch Tschüss gesagt. Das sind so die zwei einzigen Worte, die ich auf Kurdisch kann. Und da wurde ich ermahnt, nicht Kurdisch zu sprechen in der Hotelanlage. Das hat mich sehr aufgeregt, weil der Eigentümer des Hotels eigentlich auch kurdischer Abstammung ist. Das hat mich sehr verärgert und ich wollte auch schon kündigen. Meine Eltern haben mir gesagt, wir haben dir gesagt, dass es Probleme dort gibt. So wie du es dir vorstellst, ist es nicht. Und haben mich beruhigt, weil ich habe ja den Job auch gebraucht. So. Denn die Vorstellung, dass viele junge Menschen, dessen Eltern aus der Türkei kommen, ja, wir können hier Deutsch, Türkisch, Englisch, wir haben einen deutschen Abschluss, also werden wir in der Türkei gebraucht und bekommen super Jobs, das stimmt nicht. Das ist eine Traumvorstellung. Genau das Gegenteil ist der Fall, denn für die dort bin ich jemand mit türkischen Wurzeln, der nicht wirklich gut Türkisch kann, obwohl ich halt Türkisch kann. Mhm. Und das war so einer der Gründe, warum ich dann angefangen habe, auch zu sagen, okay, in der Türkei, das funktioniert nicht wirklich so. Aber es gab noch einige weitere Gründe, wie beispielsweise, dass ich dann dort gemerkt habe, okay, ich suche mir eine Community. Und ich bin es gewohnt, halt mir immer eine Community in einer politischen Sphäre zu suchen. Dann war ich auf der ersten Demo und habe gemerkt, okay, die kommen hier mit Panzer und Maschinengewehre an. Das ist eine ganz andere Form, hier kritisch Politik zu äußern. Und wir in Deutschland tun uns schwer, vom Sofa aufzustehen und auf die nächste Demo zu gehen. Und hier setzen die Menschen ihr Leben aufs Spiel, um halt für ihre Rechte sich einzusetzen. Ja. Das war so ein zweites Erlebnis. Und eigentlich der entscheidende Punkt war, ich habe in der Türkei erst gemerkt, wie sehr deutsch ich bin und wie sehr ordnungsgebunden ich bin. Also das war ein Erlebnis an der Bankschalte, wo ich mir halt eine Nummer gezogen habe und gewartet habe. Ich habe 2 Stunden gewartet, 3 Stunden gewartet und irgendwann habe ich gemerkt, die Leute achten gar nicht auf die Nummer, sondern jeder geht an den Schalter und erledigt seine Sachen so und ich warte dort ganz wie so ein Schaf. Und genau, dann habe ich gesagt, das funktioniert nicht. Ich gehe zurück nach Berlin, nach Neukölln, da ist mein Zuhause und versuche, die Veränderungen in meinem Bezirk hervorzubringen, die ich möchte, indem ich politisch und sozial aktiv werde.
War es schwer, hier wieder Fuß zu fassen?
Am Anfang sehr. Also erstmal, ich hatte halt alles gekündigt und alles aufgegeben. Ich musste einen Job finden, ich musste eine Wohnung finden. Und als ich zurückkam, war die Wohnungslage genauso schlimm, wie es jetzt ist. Und bin erstmal bei meinen Eltern eingezogen. Das ist auch der Grund, warum ich halt zum Anschlagszeitpunkt bei meinen Eltern gewohnt habe. Und einen Job habe ich auch nicht gleich gefunden und habe mich erstmal mit einfachen Jobs über Wasser gehalten. Aber ich war auch nie der Mensch, der gesagt hat, oh, ich war vorher Führungskraft bei der Allianz, jetzt brauche ich unbedingt einen Job, der im selben Level ist. Ich habe damit keine Probleme. Ich habe einfach Studentenjobs angenommen, geguckt, ob ich nicht doch wieder was studieren möchte. Also ganz einfach von unten angefangen. Es ist, glaube ich, auch die Erziehung meiner Eltern gewesen, dass ich da mir jetzt keine großartigen Gedanken gemacht habe, wo lande ich erstmal, sondern einfach durchs Leben kämpfen.
Jetzt zum 1. September haben Sie einen neuen Job bei Campact, diesem digitalen Kampagnenverein. Was genau werden Sie da machen?
Also die Stellenbeschreibung heißt Strategieentwicklung gegen Rechtsextremismus. Das hat mich natürlich sehr angesprochen, weil ich seit dem Anschlag eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt bin. Und da ist halt sozusagen Kampagnenentwicklung heißt, ist das ein Stück weit auch, also meine Skills aus dem Bereich Marketing kommen da auch zugute. Also es ist sozusagen endlich mal ein Job, wo ich meine beruflichen Skills mit meinem sozialen Engagement verbinden kann und nicht 8 Stunden am Tag irgendetwas anderes machen muss und dann erst mit dem sozialen Engagement anfangen kann.
Lassen Sie uns noch kurz über Film sprechen, Ferhat Kocak. Sie filmen gerade einmal pro Woche Ihre Großeltern. Wie kam es dazu?
Wow, woher haben Sie denn das mitbekommen? Ja, mein Großvater hat mir vorletzte Woche gesagt, ja, bring mal dein Kamera-Equipment mit, wer weiß, wie lange ich noch lebe, die sind beide über 90. Und ich möchte dir erzählen, wie ich deine Oma kennengelernt habe und was sie mir alles angetan hat, vom Dorf bis nach Deutschland. Genau, das habe ich dann gefilmt, aber als er mir das gesagt hat, ist mir durch den Kopf gegangen, wow, ich kann jetzt auch seine Erfahrungen mit aufnehmen, die er gemacht hat als Gastarbeiter in Deutschland und was meine Oma hier erlebt hat. Zu dem Punkt bin ich noch nicht gekommen, weil die hatten eigentlich viel interne Sachen zu erzählen und sich mal auf den letzten Metern auszutauschen. Genau, und es ist ein interessantes Projekt und damit habe ich jetzt vor 2 Wochen angefangen.
Toll. Und dann gibt es dann noch den Traum, haben wir auch vorher recherchiert, von einem eigenen Hip-Hop-Video. Wovon könnte der Song handeln?
Vom rechten Terror in Neukölln. Genau, das war schon immer ein Traum. Ich habe selber Gedichte geschrieben. Als Student waren eher Liebesgedichte. Ich bin so eher die Generation Curse, der halt auch Hip-Hopper ist, aber viel mehr sozusagen emotionalen Hip-Hop macht. Genau, und seit dem Anschlag auf mich habe ich so ein bisschen das Gefühl, wie kann ich die junge Community erreichen? Und da ist mir eingefallen, dass ich ja noch einen Traum hatte, den ich mir verwirklichen wollte, und zwar ein Hip-Hop-Video. Und das Thema passt.
Und gibt es schon ein paar Zeilen?
Ich schreibe immer wieder ein paar Zeilen, aber die sind dann doch eher weniger Hip-Hop-reif.
Okay, also wenn der Song fertig ist, schicken Sie uns den.
Sehr gerne.
Ferhat Kocak, Neuköllner Aktivist und linken Lokalpolitiker. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute bei uns waren.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.